And I, for one, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel and how fed up we are without that old compromising sweet talk. Stop sweet talking it. Tell him how you feel.
Racial profiling is the story of our lives.
Natürlich habe auch ich als Mann mit schwarzer Haut schon die ein oder andere negative Erfahrung mit der Polizei machen müssen.
Ich wurde mal von der Polizei festgenommen und sie haben mich aufgrund meiner Hautfarbe wie ein Unmensch behandelt. Ich wurde von einem Polizisten sogar als schwarzer Hund bezeichnet.
Da bin ich in meiner Heimatstadt gewesen und mit einem Fahrrad durch die Stadt gefahren abends, habe die Kopfhörer aus meinen Ohren genommen und dann hatte mir eine Polizeimarke unter die Nase gehalten und es ging wohl angeblich darum, dass nach Drogendealern gesucht wird, die um diese Uhrzeit besonders häufig unterwegs seien.
Dann hat sich noch eine ältere weiße Frau eingeschaltet und meinte dann, ja, sie könnte ja auch die Taschendiebin sein, warum die Polizei sie nicht kontrolliert. Da meinte die Polizei straight up zu ihr und zu den Jungs, ja, nein, diese Frau könnte nicht die Taschendiebin sein, weil sie nicht schwarz ist. Also die haben das quasi offen zugegeben.
Du denkst, okay, auch wenn ich beleidigt werde, rufe ich nicht Polizei an, weil du Angst hast.
Geschichten mit der Polizei? Mann, da gibt es unzählige.
I come here today to talk about how I feel. And I feel like that we are treated differently than other people. And I don't like how we're treated. And just because of our color doesn't mean anything to me.
Mein Name ist Malcolm Ohanwa.
Und mein Name ist Marcel Nadim Abouakia.
Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Natürlich ist der Grund, warum jetzt viele Leute von euch uns folgen, ein sehr trauriger. Und das hat uns auch dazu bewogen, erstmal überhaupt innezuhalten. Wir hatten jetzt auch davor andere Gründe, warum wir jetzt pausiert haben. Aber das war natürlich alles sehr viel. Wir wollten uns dann entsprechend mit Racial Profiling und Polizeigewalt beschäftigen, weil wir auch im Atemzug von der öffentlichen Tötung an dem Zivilisten George Floyd durch die Polizei in den Vereinigten Staaten jetzt auch so diesen ganzen Aufwind auch auf Social Media bekommen haben und wollten diesen Perspektiven eine Stimme geben. Wenn ihr zum allerersten Mal unseren Podcast hört, empfehle ich euch, und ihr seid weiß zum Beispiel, dann könnt ihr euch über das Konzept von weißer Zerbrechlichkeit, habt ihr noch nie gehört, dann lernt ihr das bei uns gerne. Ihr könnt etwas lernen, was heißt es, weiße Privilegien zu haben. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Und auch darüber, wie weiß ist Klimaaktivismus. Das heißt, dieser Podcast inkludiert weiße Personen explizit. Ihr könnt auch gerne zuhören. Und selbstverständlich ist das Thema Rassismus auch vor Blackout Tuesday und vor George Floyd immer wichtig.
Und Marco hat es gerade schon gesagt, wir wollen Sichtweisen eine Plattform bieten, die sonst nicht so oft gehört werden, Geschichten erzählen, die sonst nicht so viel erzählt wurden. Und wir hatten auch das Glück, dass wir eben aus diesem Grundgedanken, den wir sowieso bei jeder unserer Folgen eigentlich verfolgen, für den Alternativen Medienpreis nominiert worden zu sein.
Ja, genau. Wir hatten auch
also es gibt
Sachen,
auch gute Nachrichten,
es
so. Auch, es ist nicht alles
genau,
depressing.
Genau, ich habe so meine bedächtige, ernste Stimme. Ja, wir waren nominiert für den Alternativen Medienpreis. Das hat uns natürlich super gefreut. Wir waren in toller Gesellschaft mit dem Y-Kollektiv und dem Bayerischen Rundfunk. Und das ist natürlich super. Das ist unsere erste Preisnominierung. Wir sind super stolz. Danke. Ihr habt auch mit dazu dafür gesorgt, dass wir das hinbekommen haben und
Drumroll, please!
Da-da-da-da.
Die News sind...
Warte, willst du sagen, was mit Fußballhelden passiert ist?
Oh, soll ich?
Ami!
Also Shoutout erstmal an alle meine Ex-Kollegen. Okay, warte, wir müssen Kontext machen. Okay, warte. Die letzte Folge. Es ging um Reisekniggle für weiße Almans. Ich habe eine Geschichte erzählt von Ex-Arbeitskollegen, die sich in ihrer Reise nach Kolumbien rassistisch und sexistisch geäußert haben. Ich habe das Ganze nicht publik gemacht, weil sie es auf Instagram gepostet haben, es war sowieso publik. Ich habe das Ganze nur angesprochen und daraufhin habe ich den...
Die haben deinen Arsch gefeuert!
Die haben mich gefeuert!
Die haben mich gefeuert! Also, wenn man sich gegen Rassismus und diese Dinge ausspricht, kann das natürlich auch berufliche Schwierigkeiten mit sich bringen, aber das lassen wir hinter. We leave that in the past. Was ist unsere neue News? Von der Connection Welle geht es jetzt zur...
Deutschen Welle! Ihr seht es jetzt gerade, ich mache so Handwellen-Move.
Ja, Marcel hat ein journalistisches Volontariat bei der Deutschen Welle bekommen. Wir sind sehr stolz. Er hat mehrere hundert BewerberInnen hinter sich gelassen. Und
wer Deutsche Welle nicht kennt, das ist der Auslandsrundfunk der ARD.
Wir werden noch viele andere Themen, wir haben noch ganz großen Schwerpunkt. Wir werden noch eine Folge über Antisemitismus machen. Wenn ihr da Input habt, schreibt uns bitte Nachrichten auf Instagram und auf Twitter. und so toxische Männlichkeit, Haram-Polizei ist schon vorproduziert und wir haben eine ganz tolle Komikerin, ihr hoffentlich, die dann bei uns zu Gast ist. Genau, ihr könnt euch auf jeden
Fall freuen. Wir wollen nicht sagen.
Nein, wir wollen es nicht jinxen und genau, lasst uns Bewertungen da bei Spotify, Apple, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen bei Steady, aber genau, das war jetzt so ein bisschen so, um wieder zurückzukommen. Danke, danke, dass ihr alle da seid, danke für die, die uns schon immer hören, danke an all die Neuen. Wir wollen jetzt auch mit dem eigentlichen Thema weitermachen und das ist Polizeigewalt und Racial Profiling und so ein bisschen auch so die Dämonisierung von schwarzen Männern und Männern of Color, aber grundsätzlich auch von nicht weißen Personen.
Das Aktuelle jetzt mal für die Leute reinzuholen, die wirklich unter dem Stein leben, die gar nichts mitbekommen. Am Dienstag letzter Woche wurde George Floyd, ein afroamerikanischer Mann, in Minneapolis von 4 Polizisten öffentlich hingerichtet. Das Bild ging um die Welt, wie der Täter mehrere Minuten lang, also über 10 Minuten lang, mit dem Knie auf George Floyds Nacken gesessen ist. Die Autopsie ist jetzt auch schon raus. Also er ist an Erstickung gestorben. Und das Ganze wurde gefilmt, wurde auf Facebook gepostet und hat die Welt in Ausnahmezustand versetzt eigentlich. Also erst die USA, aber mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt Demonstrationen. Am 6.6. auch in vielen großen deutschen Städten. Und das hat eigentlich so für uns unter anderem den Anlass gegeben, über Polizeigewalt und Rassismus zu sprechen. Das ist aber eigentlich nur eine... Leider nur eine Seite dieser ganzen Zeitung. Also es gibt den Fall Ahmaud Arbery, der von 2 weißen Männern gejagt und totgeschossen wurde. Also da kam
beim Joggen einfach
totgeschossen wurde. Es gab jetzt auch vor wenigen Tagen den Fall von Amy Cooper, einer weißen Frau, die einen afroamerikanischen Vogelbeobachter im Central Park in New York aus unerfindlichen Gründen die Polizei angerufen hat und am Telefon gesagt hat, ein afroamerikanischer Mann is threatening me.
Also der hatte wohl irgendwie ein Problem mit ihrem Hund, aber es war so eine lächerliche Streitigkeit. Und sie hat halt dann gesagt so, hey, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, ich rufe jetzt die Polizei und ich werde denen sagen, ein afroamerikanischer Mann bedroht mich gerade. Und dann hat sie, also sie war sich ja dessen bewusst, dass sie die Polizei und ihr Weißsein als Waffe benutzen kann, um jetzt diesen schwarzen Personen Schmerzen zuzufügen. Und das schließt sich auch wieder an eine Folge, die wir schon gemacht haben, zu weißer Zerbrechlichkeit, dass weiße Frauen wissen um diesen Beschützerinstinkt, der sich bei weißen Männern breit macht. Und das ist wirklich auch dieses klassische rassistische Bild von diesem schwarzen King Kong, der so eine weiße Dame hat und die dann so entführt und die muss gerettet werden. Also don't call me crazy, maybe, you know, maybe I'm like being verschwörungsmäßig und so. Aber Donkey Kong ist ja auch so geframed zum Beispiel, der in dem Videospiel bei Nintendo 64, das ist Hip-Hop-Musik. Das ist auch African-Americans, die ihn synchronisieren. Und der ist der Typ, der die Peach oder die Pauline oder was auch immer, diese Prinzessin von dem weißen Mann irgendwie wegklaut. Und das ist ein ganz klassisches Bild, dass weiße Frauen bedroht werden. Also gibt es unzählige Bilder, wie weiße Frauen, wie schwarze Männer bedroht werden und dann kommen weiße Männer, die dann retten müssen. Und die Frau war sich dessen bewusst, sie hat gewusst, ich kann mich jetzt als so kleines, petites Opfer darstellen und hat den Mann damit gedroht. Und es gab ja auch den Fall von Breonna Taylor, die hat gepantet, geschlafen bei sich zu Hause. Und dann kam, sie hat zu Hause geschlafen. Sie ist nicht mal aufgewacht. Dann kam die Polizei und hat irgendwie behauptet, der Typ hat Drogen oder die haben einen Durchsuchungsbefehl, die haben nicht mal geklopft. Also zumindest hat das der schwarze Boyfriend von Breonna Taylor so behauptet, sind reingegangen und dann ist es in eine Schießerei ausgeartet, weil der sich dachte, hey, das sind wildfremde Leute in Zivil. Yeah. Die Polizisten waren in Zivil in seiner Wohnung und dachte, yo, like, get the fuck off my property, wollte sich verteidigen und dann haben die alle abgeschossen. So. Und sehr selten passiert wirklich dann was mit den Polizisten. Es gibt den anderen Fall mit Philando Castile, der vor seiner Freundin und der Tochter von seiner Freundin einfach abgeschossen wurde, nachdem er dem Polizeibeamten sagt, hey, ich muss sie informieren, ich habe eine Waffe.
Also es war eine Verkehrskontrolle. Verkehrskontrolle, genau. Der Polizist läuft zum Fenster, er sagt ihm quasi schon im Vorhinein, hey, ich habe eine Waffe, dass du es weißt, dass er hat eigentlich jeden ihm möglichen Schritt eingegangen, um nicht abgeknallt zu werden.
Ja.
Und der Polizist, ich glaube, er war so Latino, Mexican Heritage oder sowas.
Ja, also er war ein nicht schwarzer Latino.
Hat irgendeine Bewegung wahrgenommen und dann einfach und auch völlig, also völlig, man, wie Nicht-Schwarze dann handeln, ist völlig übertrieben. Es ist immer maßlos. Also es wird nicht irgendwie versucht, sich zu schützen, sondern es wird immer, es wird ermordet.
Weil schwarze Menschen keine Menschen sind, sondern entweder sind sie Untermenschen oder Supermenschen. Ja. So als seien die, als hätten die Überkräfte und sind so bedrohlich und allein ein Blick versetzt dich schon in Angst und Schrecken, dass du um dein Leben wimmerst und dich jetzt mit Knarren verteidigen musst. Und das ist eine Dynamik, die da total krass mit rein spielt und die halt einen auch irgendwie so mitnimmt. Du meintest, es gibt auch so, dort ist noch so Zahlen, oder?
Man muss dazu sagen, die Polizeigewalt in den USA ist exzessiv hoch. Also die ist höher als in anderen Ländern. Das heißt ja auch dort Law Enforcement. Also es ist nicht irgendwie so, dass sie einen so schützen, sondern es ist literally ein Regierungsapparat, der das Gesetz durchsetzen muss. 2019 gab es nur 27 Tage von 365, an denen kein US-Bürger durch Polizei getötet wurde.
Wow.
Das heißt, so gut wie eigentlich jeden Tag wird in den USA jemand durch die Polizei getötet. Und jetzt den Bogen schlagen zu schwarzen Menschen, von diesen Toten waren 24% Schwarze, obwohl Schwarze nur 13% der Bevölkerung ausmachen. Das macht einmal bewusst, also wenn Polizeigewalt ausgeübt wird, dann ist es überproportional oft an schwarzen Menschen. Als du am Dienstag oder am Mittwoch diese ganzen Dynamiken und die News wahrgenommen hast, Wie ging es dir da? Wie hast du das wahrgenommen und wie?
Also ich konnte mir dieses Video nicht zu Ende angucken, weil es so krass ist, also wie auch so entspannt und ungeniert, der den da so auf dem gekniet war. Und ich konnte es auch erst nicht glauben. Also ich habe erst so einen Gegenschnitt mit Colin Kaepernick gesehen. Und dann, also erst habe ich das, und dann dachte ich, oh, was ist jetzt wieder passiert? Und dann habe ich erst das entdeckt, was so gerade passiert ist. Und ich fand das einfach, also das Problem war leider, was ich so schlimm finde, ist, dass man schon so, also dass das so häufig jetzt schon passiert ist, dass man merkt, wie man auch so ein bisschen abstumpft, weil du das ständig, also solche Videos siehst du halt ständig irgendwie. Und ich glaube, dass das halt auch, dass man sich auch darüber Gedanken macht, das war auch mein erster Impuls, so Leute, die weiß sind oder die weiß aussehen, sind nicht ständig mit Bildern konfrontiert, wo Leute, die aussehen wie sie, an den Händen schwarzer Menschen um ihr Leben wimmern und flehen und töte mich nicht und ich sterbe und ich kann nicht mehr und ich muss atmen. Und das ist so würdelos und so gebrochen und du bist so ein Wesen, du bist ein Häufchen Elend. Und das, dem bist du ja ständig ausgesetzt. Also wir lieben das ja, wir lieben 12 Years a Slave. Dann gibt es 100 Oscars für solche Preise. Schwarzer Schmerz wird so gerne konsumiert. Ich habe mir auch einen Film angeguckt mit Michael B. Jordan, Just Mercy. Mhm. Also genau das Gleiche. Und Schwarze, die dann wimmern und sterben. Und es ist ja die Realität, das ist ja auch wichtig, dass man darüber spricht. Aber bei der Corona-Pandemie sind 1000 Leute in Italien gestorben. Aber da waren nicht irgendwelche Fotografen, die so Zeitzeugen, so, die wollten das festhalten und dann die ganzen weißen Leichen von irgendwie sterbenden, sabbernden, weißen Körpern und mit deren zotteligen Strohhaare oder so. Das sehen wir nicht. Aber während Ebola hast du halt haufenweise so gestapelte Menschen in Sierra Leone und so gesehen. Und das lief auf CNN rauf und runter. Und ich habe da halt echt das Gefühl, ja, man muss darüber reden, aber und man muss es vielleicht auch zeigen, sonst hätte das vielleicht das alles nicht ausgelöst, aber das hat schon für mich schon irgendwas sehr Ekliges. Und ich glaube, Leute, die nicht schwarz sind, können halt nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn du ständig, du bist so ein Gegengift. Allein wenn du als schwarze Person lächelst und tanzt, ist das schon politisch, weil du nicht leidest. Ja. Weil schwarzes Leid der Normalzustand ist. Deswegen redet man auch nicht so gerne über Rassismus so oft, weil du nicht lamoyant sein möchtest und die ganze Zeit nur flehen und wimmern und der vergessene Kontinent und die leidende Rasse und was. Und das reproduziert es. Und deswegen finde ich das halt auch so gefährlich, weil, ja, man möchte drüber reden, aber ich glaube, viele Leute, die geilen sich auch so low-key ein bisschen drauf auf. Also das bestätigt ja auch so diese weiße Triumph und dass man so gewinnend, und das ist ja auch, darauf basieren ja eigentlich auch unsere ganzen Gesellschaft. Also jede reiche Gesellschaft, die es gibt, basiert darauf, dass andere Personengruppen so unterdrückt werden. So. Das ist ja in unserem Ethos, das ist ja in uns drin. Dass wir das auch zelebrieren. Wir feiern diese Menschen, die unsere Gründerväter in den Ländern, in denen wir leben, ob das jetzt Deutschland oder Frankreich ist, die die schönsten Schätze aus den Kolonialgebieten geholt haben, mit dem Blut schwarzer Menschen. Und deswegen,
weiße Menschen lieben diese Narrative. Und was ja, oder dieses Video so traurig es ist, eingefangen hat, ist erstens das, was du gesagt hast. Es hat sehr gut eingefangen, dass schwarze Menschen oder viele schwarze Menschen mittlerweile schon stumpf sind für solche Bilder, wo andere schwarze Menschen durch weiße Hand getötet werden oder durch weiße Hand unterdrückt werden. Und was ich mindestens genauso traurig finde, weiße Menschen sind abgestumpft dazu, dass sie die Gewinner sind. Weiße Menschen sind abgestumpft darauf, auf die Bilder, weil sie es kennen. Und es ist nicht mal mehr so oft, dass weiße Menschen irgendeine Sensibilität dafür hätten, dass sie das Bild sehen und sagen, oh, das ist ja schlimm. Für die ist das so, ah ja, stimmt, ein weißer Mann tötet gerade einen schwarzen Mann öffentlich. Ach, okay, das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja.
Und das finde ich so erschreckend, dass so ein klar menschenverachtendes Symbol an Bildern für die meisten normal ist.
Genau, und dadurch, dass das normal ist, ist es dann schon antirassistisch und super genial, wenn ich eine schwarze Person umarme und mit der ein Foto mache. Wie Dieter Bohlen, der den
Schirm drüber hält.
Regenschirm von einer schwarzen Person hält. Mhm. Und jetzt ist er eine antirassistische Ikone, weil Normalzustand ist, weiße spucken auf Schwarze, weiße versklaven Schwarze, weiße töten Schwarze. Aber ich sitze im Bus sogar neben einem Schwarzen.
Ja.
Und ich sage dir jetzt, wir beide, wusstest du das? Wir haben beide Blut unter der Haut. Und dann denken die so, hot like fire.
Rot.
Wow, ich habe dir den intelligentesten Hottech gegeben. Das hast du wohl nicht gewusst, weil das nicht der Normalzustand ist.
Wir haben ein Herz
und der Normalzustand ist, du bist ein Affe, den ich nicht respektiere. Mhm. Und wenn jemand einfach sagt, did you know, dass wir beide Menschen sind? Dann ist das schon sozusagen progressiv.
Yeah.
Und das ist so krass, wie eine Diskursverschiebung stattfindet durch solche Bilder.
Yes.
Entsprechend wollen wir euch natürlich auch jetzt ein bisschen Inhalte und weniger so Commentary liefern und so ein bisschen erklären, dass es ein weitreichenderes Problem ist. Es geht uns darum, auch zu zeigen, dass wir nicht alleine sind. Deswegen haben wir diese ganzen Geschichten und diese ganzen Leute, um zu zeigen einfach und zu dokumentieren, hey, das ist ein Problem, das ist nicht neu und das gab es schon immer. Und das betrifft uns alle, auch hier in Deutschland. Dazu müssen wir erstmal einen Begriff einführen. Das ist sogenanntes Racial Profiling. Sozusagen die Polizei, die aufgrund von einer rassistischen Zuschreibung gewisse Annahmen dann hat und dich dann eher aussortiert. Also man könnte es als rassistische Profilerstellung übersetzen. Manchmal sagen Leute auch Ethnic Profiling. Es gibt ein paar Dinge, die ihr machen könnt und wo ihr sagen könnt, selbst wenn sie nicht euch rassistisch beleidigen, hey, das geht nicht. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ihr schwarz seid oder in irgendeiner anderen Form nicht typisch deutsch aussieht und grenzüberschreitend seid oder im Zug seid oder sowas, was jetzt Corona-bedingt weniger der Fall sein wird, dann hat die Polizei, sobald sie hört, dass ihr akzentfrei Deutsch spricht, darf sie diese Grenzkontrolle nicht mehr machen. Sie darf dann nicht mal nach eurem Ausweis fragen. Das hat uns ein Anwalt gesagt in einem Beitrag von Coco Tugelesa Musebini, die den uns zur Verfügung gestellt hat, und wir zeigen euch den Ausschnitt.
Offiziell ist es nicht erlaubt, Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe zu kontrollieren. Eine solche Kontrolle würde gegen Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verstoßen, der lautet: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Trotzdem werden schwarze Menschen immer wieder auf Verdacht kontrolliert.
Grundsätzlich wäre es erstmal so, dass es eine Ansprache geben soll und man erstmal fragt und schaut, wie dann zum Beispiel der Mensch antwortet.
Sven Adam vertritt viele Betroffene von Racial Profiling ehrenamtlich. Sobald ein Polizist merkt, dass ihm im perfekten Deutsch geantwortet wird, muss die Kontrolle in Bezug auf illegale Migration sofort abgebrochen werden, erklärt der Anwalt. Wenn nicht, hat der Betroffene das Recht zu fragen, wieso er kontrolliert wird, und darf höflich seine Kritik am Vorgehen der Beamten äußern.
Das Erfragen von Dienstnummern, das Erfragen von den Namen, das Erbitten von Adressen und Personalien von Zeugen, die drum rumgesessen haben.
Es verlange in der Kontrollsituation vielleicht etwas Mut, aber Dokumentation sei wichtig für eine mögliche Klage wegen Diskriminierung, sagt Sven Adam. Seit 8 Jahren vertritt er erfolgreich Betroffene von Racial Profiling vor Gericht und stellt dabei eine Entwicklung im Verhalten von Bundespolizeibeamten fest.
Dass mittlerweile ein Bundespolizeibeamter sich zumindest diesen offenen Rassismus nicht mehr traut, also auszusprechen, dass es schon in Ordnung ist, dass man anhand der Hautfarbe jemanden kontrolliert.
Nicht zuletzt die Klagen haben dazu geführt, dass viele Polizisten nicht mehr völlig unkritisch und grundlos Personen kontrollieren, ohne Konsequenzen zu fürchten.
Wertvolle Info, ich wusste nicht, dass es so ist, aber jetzt sollte es spätestens zigtausend Leute erreicht haben. Ich hoffe, dass es wiederum euch hilft. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil zu viele Leute in diesen Polizeikontrollen gar keine Ahnung haben. Wie soll man sich denn überhaupt benehmen? Welche Rechte habe ich? Was kann ich sagen? Was darf ich nicht sagen?
Und in der konkreten Situation
wisst ihr
Sie jetzt... Sie hören mein Deutsch, es macht keinen Sinn, weiter diese Kontrolle zu machen. In manchen Ländern ist es ja wirklich eine angewandte Technik. Also die gehen davon aus, dass gewisse Phänotype oder Hautfarben Straftaten öfters begehen. Aber meines sind immer Minderheiten, es sind nie die Weißen.
Pass gut auf. Schau, was ich für Nachrichten bekommen habe. Was du gerade gesagt hast, hat quasi eine Gegennarrative. Ein Gegenargument, was konservative...
Also dazu muss ich sagen, in Deutschland gibt es das offiziell nicht. Also es gibt, Racial Profiling ist nämlich kein Vorwurf. Es ist eine offizielle Technik, die in manchen Staaten angewandt wird.
I know.
Genau, und im Deutschen gibt es offiziell das nicht.
Diese Person hat geschrieben, wenn ein Stereotyp überproportional erscheint bei verschiedenen Straftaten, ist es dann verwerflich, dass diese Gruppen vermehrt kontrolliert werden? Illegale Einreise, Aufenthalt zum Beispiel... Das kann wohl kaum der Hans von nebenan sein. Zu Polizeigewalt? Dir ist doch mit Sicherheit aufgefallen, dass Polizisten immer häufiger und härter angegriffen werden, meist von dem Klientel, welches zusammengeschnittenes Videos hochlädt und anschließend etwas von Rassismus und Polizeigewalt
hat. Hat das ein Polizist geschrieben?
Ein Ex-Polizist. Lies dir mal die Artikel aus Duisburg durch, wo man Hundertschaften braucht, um eine Person festzunehmen. Guck dir die Angriffe auf Sanitäter an. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber es ist immer das gleiche Klientel. Mach du mal deinen Job, dann denkst du hinterher anders, als wenn du andauernd von jungen Muslimen als Hurensohn beleidigt wirst und diese grundsätzlich über dem Gesetz stehen. Euer Klientel ist ja quasi nonstop an Straftaten.
Klientel. Es gibt keine Statistik, die das hergibt. Also es haben schon sehr oft Leute geforscht und wir werden das euch auch anmerken, Kriminologen und alles. Es gibt keine Korrelation zwischen einem Migrationshintergrund und Straftaten. Man kann auch nicht im Gefängnis sagen, da gibt es wirklich viele Dokus. Es gibt eine Doku von einem guten Kumpel von mir, Nohat Sarid, wo er auch dieser Frage nachgegangen ist. Es gibt keine dingfesten Sagen, also das ist ein rechter Mythos. Deswegen müssen wir auch sehr aufpassen, überhaupt sowas zu reproduzieren. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt eine Korrelanz dafür, dass gewisse männliche Personen in einem jungen Alter krimineller und gewalttätiger sind als alle anderen Personengruppen. Und das ist so bestätigt. Das ist einfach so. Männer begehen viele Delikte viel häufiger als Frauen und Männer in einem gewissen Alter. Aber man kann es nicht, also es wurde schon oft probiert. Sehr viele Nazis haben das probiert. Es gibt keine seriöse Statistik oder keinen seriösen Bericht, der dir sagen wird, Menschen mit einer gewissen Hautfarbe haben mehr Straftaten. Aber auch diese Annahme, dass sozusagen, dass Rassismus gar nicht mit reinspielen kann. Dass man ja, dass es so tugendhafte Polizisten sind, die schon ihr Bestes gegeben haben und dann wurden die als Hurensohn von Muslimen beleidigt. Erstmal, es ist dein Job. Als Polizist wirst du beleidigt, dann haben Leute keinen Bock auf dich. Es sind Kriminelle, mit denen du zu tun hast. Du hast literally als Polizist mit Kriminellen zu tun. Ich verstehe nicht, warum sich dann Leute darüber aufregen, armer Polizist, oder sich wundern, angepöbelt und beleidigt zu werden. Ah, du hast einen Mörder vielleicht gerade erwischt. Und dann wird er dich auch vielleicht als Hurensohn beleidigen. Aber es ist so, als Polizist bist du ja für Recht und also ich verstehe das gar nicht und vor allem auch die höhere oder besondere Erwartungshaltung, also daraus klingt ja auch so ein bisschen durch, warum verhalten sich die Muslime so, warum verhalten sich halt die Menschen so, warum ist jetzt ein höherer moralischer Ethos an jetzt schwarze Personen oder andere Personen, warum müssen sie sich jetzt besser verhalten als andere so? Das ist halt genauso deine Aufgabe, von allen den Dreck wegzuräumen, der pädophile Franz oder der keine Ahnung, Dressou, der halt Rasse vertickt hat, um in Klischees zu denken.
That's the life you chose as a policeman.
Was sehr wichtig ist für dieses Gespräch, dass die Polizisten einen anderen moralischen Anspruch haben als die Zivilisten. Das bedeutet, wenn die das immer gleichsetzen, ja, aber die behandeln uns ja so, dann ist ja klar, nein, das gelten nicht die gleichen Regeln. Das ist wie, wenn ich Mutter bin und ein Kind erziehe. Ja, aber mein Sohn hat so gemacht.
Ja.
Du bist Polizist. Du hast die Staatsgewalt. Du solltest dich nicht davon beeinträchtigen lassen, weil jetzt irgendwie Murat das gemacht hat, werde ich dem Mehmet jetzt dafür eins reinfisten. So funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Auch wenn ich jetzt Empathie natürlich habe und klar, wir sind Polizisten Menschen, aber in der Hinsicht müsst ihr erhaben sein und ihr müsst euch nicht auf solche Spielchen einlassen und dann sagen, Auge für Auge oder Zahn um Zahn, ihr habt da drüber zu stehen und trotzdem irgendwie rational zu sein. Weil
lass uns gleich dazu kommen, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Die meisten, die quasi mit der Polizei in Berührung kommen, sowieso schon so vorsichtig geworden sind, weil sie Geschichten gehört haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben, dass sie gar nichts machen. Ja, aber die Polizei reagiert mit völliger Überhärte.
Wir schulden der Polizei nichts. Wir schulden, nein, aber das ist wirklich wichtig, das mal festzuhalten. Sie dienen uns. Wir schulden der Polizei nichts. Sie werden dafür bezahlt. Natürlich kann man jetzt dankbar sein und bla, aber wir schulden der Polizei nichts. Wir schulden ihr keine Höflichkeit. Wir schulden ihr gar nichts. Sie muss ihren Job einfach machen. Und das ist, was es ist.
Der King of Statistiken hat natürlich auch wieder dazu was rausgesucht. er hat es zumindest versucht. Also rechtswidrige Übergriffe in Deutschland. Was glaubst du, wie viele das jährlich sind? Rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte im Jahr.
In welchem Jahr?
Letztes Jahr ist, glaube ich, die Zahl.
Sagen wir, groß 80 Millionen Menschen jeden Tag. Ich würde vielleicht so schätzen, jeden Tag zweimal, dann wäre es 600.
12.000 rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte. Dokumentiert. Nicht 12.000 Straftaten, 12.000 rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte haben das ARD-Politikmagazin Kontraste und der Spiegel recherchiert. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch größer. Der Bürgermeister von New York hat selber auch gesagt, es sind so viele Leute in der Polizei dabei, die gar nicht geeignet wären, überhaupt in der Polizei zu sein. In Deutschland wiederum wurde erst 2019 eine rechtsradikale Gruppe in der Polizei und der Bundeswehr aufgelöst. Das heißt, es gab Nazis in der Polizei, die einen beschützen sollen. Offensichtlich werden die jemanden, der deine Komplexion hat, nicht so beschützen, wie sie das mit einem weißen Anton machen würden, weil sie sind Nazis. Und Anfang 2020 wurden in Bayern, hier im schönen München, 67 Polizeibeamte entlassen, weil sie Drogen gehandelt haben und weil sie unter anderem zu, surprise, den Reichsbürgern gehört haben, die auch nicht unbedingt Best Friends mit migrantischen Menschen sind. Ich glaube, es gibt diese Beispiele wie Sand am Meer, dass es irgendwie so rechte Verknüpfungen, rechte Verbindungen bei
und Polizei und es gibt ja auch viele öffentliche Fälle, da gibt es ein fünfteiliges Feature-Podcast vom WDR über Uri Jallo. Uri Jallo ist ein Mann, der in der Gefängniszelle verbrannte und es ist bis heute noch nicht geklärt, warum? Also es gibt noch heute noch immer keine adäquate Antwort dafür, warum dieser schwarze Mann verbrannt wurde.
Und es wird wohl auch erstmal keine geben, weil der Fall eingestellt wurde. Untersuchungen wurden gekappt.
Hier wurde jemand verbrannt. Der Vorwurf ist im Raum, dass es Polizisten gewesen sind.
Was nahe liegt, wenn er in einem Polizeirevier verbrennt.
Und es keine alternative Aufklärung dafür gibt. So. Mhm. Und nicht mal bei so einem deutlichen und frappierenden Fall von Polizeigewalt sagt man so, ey, du bist zwar mein Kollege, Digga, aber du gehörst in den Knast. So, das geht nicht so. Der Polizeiberuf ist ja auch eine krasse Männerdomäne. Mhm. Und es hat sehr viel mit auch sehr toxischer und ekliger Männlichkeit zu tun, dass man so Gruppen und Kollegialitäten schließt über ganz widerliche Dinge. Und dazu gehört auch Gewalt. Es gibt auch den Fall in Wien, in Österreich, von dem Rapper Teaser. Der war mit so schwarzen Kumpels unterwegs und die haben da so ein Meeting gehabt in einem Park. Und dann kam die Polizei, haben gechillt und hat die da des Platzes verwiesen. Und am Ende hat die Polizei dann auch noch einen Preis gewonnen von der Regierung für, also diese Einsatztruppe für vorbildliche Arbeit. Das ist natürlich wahnsinnig höhnisch dann gegenüber diesen Menschen, weil die Logik ist ja, man muss ja über sich ergehen lassen, weil man ist verdächtig. Ja. Man bewegt sich verdächtig.
Verdächtig ist äußerst. Lass uns kurz darüber reden, weil das sind Dinge, die du schon durchgemacht hast.
Ja.
Verdächtig aussehen, das sind Dinge, die mir vor einer Woche passiert sind, weil ich verdächtig aussah. Und an der Stelle auch nochmal Triggerwarnung, wir werden jetzt auch ein bisschen so in diese traumatischen Elemente mit reingehen, wo wir über Dinge sprechen, die uns widerfahren mussten, wo ihr vielleicht Parallelen sehen werdet. Wir werden auch noch jetzt einige Sprachnachrichten spielen von anderen Menschen, die das durchmachen mussten. Fast ausschließlich eigentlich schwarze Menschen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird jetzt kommen. Malcolm, was für Erfahrungen musstest du machen?
Bevor ich dann nochmal bei mir so meine Fälle und auch, wir werden auch über Frisuren reden und wie Frisuren da eine Rolle spielen, habe ich mich auch mit dem schwarzen Pfleger, einem schwarzen Altenpfleger getroffen, der in Hamburg lebt, der heißt John. Und der ist unterwegs gewesen, hat so eine Tour gehabt und hat den dann immer so Medizin gebracht, also oder so die gepflegt oder sowas. Mhm. Und irgendeine alte Person, eine alte weiße Person, den der dann immer so gesehen hat, guck mal, ja, das ist ja verdächtig, ich ruf mal die Polizei an. Grundsätzlich auch, das nochmal als Hinweis, in der Welt, in der wir leben, kann das fatale Folgen haben, wenn du fahrlässig, ohne triftige Gründe, die Polizei rufst gegen einen schwarzen Mann oder gegen eine schwarze Person. Überlegt euch das 500 Mal, mind your business. So, wahrscheinlich
literally, mind your business.
So, die hat die Polizei gerufen und so einen Hinweis gegeben, dann geht der wieder mit seinem Fahrrad zu, macht so seine Tour, geht in einen, geht in einen Wohnkomplex wieder raus. Auf einmal liegt er auf dem Boden, praram, und die Polizisten haben ihn schon irgendwie übermannt und er weiß gar nicht, wie um ihn geschehen ist. Diese ganze Geschichte, ich habe ihn getroffen, erzählt er mir und habe das mit ihm runtergebrochen. Und das ist so krass, war ein paar Wochen vor dem Fall von George Floyd und mitten in Deutschland so.
Es ist Samstag, der 18. April. Wie so oft ist John Hamadi mit seinem Fahrrad unterwegs und fährt von Patientin zu Patientin. Der Hamburger mit ghanaischen Wurzeln arbeitet als Altenpfleger.
Da hatte ich Spätdienst und gleich am Anfang habe ich gemerkt, dass irgendjemand mich verfolgt auf dem Fahrrad. Egal wo ich war, war er auch da. Und nach vier, so kurz nach vier, war ich bei einem Patienten.
John verlässt die Wohnung des Seniors seines 4-Uhr-Termins und sieht draußen wieder den Mann, der ihn zuvor verfolgt hatte. Doch diesmal ist er nicht alleine.
Da standen diese drei Männer an der Ampel und wurde dann ja grundlos zum Boden gerissen. Tut mir leid, mir fällt das gerade irgendwie schwer, darüber zu reden.
John, 31 Jahre alt, wird mit Gewalt von seinem Elektrofahrrad gerissen und zu Boden gedrückt. Brachial werden seine Hände am Rücken fixiert. Es wurde ihm, erzählt er weiter, ohne Vorwarnung direkt in die Hosentasche gegriffen.
Ich wollte gerade vorbeifahren. Ich hatte gerade auch ein bisschen Speed drauf, weil ich ja mit dem E-Rad gefahren bin und wurde dann ja grundlos zum Boden gerissen. Tut mir leid, mir fällt das gerade irgendwie schwer, darüber zu reden. Das Erste, was ich gedacht habe, war, dass ich irgendwie überfallen werde. Also ich dachte erstmal, dass weil die direkt in meine Tasche gegriffen haben und ich habe versucht, mich erstmal zu wehren. Ist natürlich klar, aber also ist eine ganz normale Reaktion, finde ich. Hab dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, okay, das sind drei Männer, alle auf mich. Ich lag auf dem Boden. Hör auf, dich zu wehren, lass sie nehmen, was sie wollen und dann kannst du wieder weiterfahren. Ich glaube, wenn jemand diese Szene, was mir passiert ist, gefilmt hätte, also das war echt brutal, also es war nicht normal.
Nein, es ist kein Überfall, kein Raub, der John da widerfährt. Es sind drei weiße Polizisten, die ihn niederstreckten. Jemand habe der Polizei einen Tipp gegeben, dass sich der schwarze Mann verdächtig verhalten habe, dass er womöglich Drogen verkauft. John rappelt sich auf und muss den in Zivil gekleideten Männern erst seine Route zeigen, als Beweis, dass er kein Drogendealer ist, sondern als Altenpfleger Menschen hilft.
Nach dem Ausweis gefragt. Ich habe gesagt, dass es in meiner Tasche ist und dass ich die auch rausnehmen kann. Direkt haben die dann erstmal Handschellen angelegt. Ja, und mich, als ich auf dem Boden lag, gefragt, was ich hier mache. Und dann habe ich gesagt, dass ich vom Pflegedienst bin. Ich bin ein Pfleger und die haben erst die Handschellen abgenommen, als ich dann den Zettel gezeigt habe, wo die ganzen Kunden draufstehen und die ganzen Adressen und Pflegemaßnahmen, was ich da durchführen muss, haben die dann erstmal danach gelesen und danach die Handschellen abgenommen und sich halt. Die haben sich entschuldigt, ja, halt vor Ort gesagt, dass es denen leid tut und wir sind jetzt cool miteinander, oder? So, das war da so die Aussage von denen.
Eine sehr dürre Entschuldigung. Zumindest so wie John es darstellt. Wir fragen nach bei der Dienststelle in Hamburg, die für Johns Fall zuständig ist, und bekommen ein langes Antwortschreiben.
Die Polizei Hamburg weist den Vorwurf des Racial Profiling entschieden von sich. Wir setzen in der Aus- und Fortbildung der Beamten im Themenkreis rassistische Diskriminierung auf eine umfangreiche Schulung.
Johns vorläufige Festnahme liege nicht in seiner Hautfarbe begründet, schreibt die Pressestelle der Hamburger Polizei.
Das polizeiliche Einschreiten orientiert sich nicht am Aussehen einer Person, sondern an deren Verhalten. Im konkreten Fall fuhr der Radfahrer mehrere Adressen an, telefonierte dort kurz und betrat die Wohnhäuser anschließend immer nur für eine kurze Zeit. Ein solches Verhalten ist in der Drogenszene ein durchaus typisches Verhalten beim Erwerb und Verkauf von Betäubungsmitteln. Vor diesem Hintergrund erfolgte das Einschreiten der darauf aufmerksam gewordenen Zivilfahnder. Für die Unannehmlichkeiten des dynamischen Einschreitens haben sich die Zivilfahnder noch vor Ort bei dem Mann entschuldigt. Er hat die Entschuldigung auch angenommen.
Die Zitat Unannehmlichkeiten des dynamischen Einschreitens haben bei John seelisches Leid ausgelöst. Noch heute erzählt er von dem Übergriff meist nur mit zitternder Stimme. Aber dass dieses sehr dynamische Einschreiten auch für die Polizisten Konsequenzen haben wird, das ist noch unklar. Zitat Polizei Hamburg.
Über etwaige disziplinarische Maßnahmen wird erst nach Abschluss der beim Dezernat interne Ermittlungen geführten strafrechtlichen Ermittlungen entschieden.
John wünscht sich vor allem eines, dass sein Fall nun für mehr Sensibilität sorgt. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und bei der Polizei.
Ich möchte einfach, dass viele Menschen merken, dass es im Moment oder es schon immer so war, dass die Polizei Menschen grundlos irgendwie attackiert und so rassistisch sind. Und was ich einfach damit erreichen will, ist, dass es nicht wieder irgendwie in der nächsten Generation, dass es so weitergeht.
Das ist so crazy, weil es ist wie eine Szene aus einem Film.
Ja.
Es ist so surreal, dass das mitten in überall bei uns passiert. Was ich auch sehr, sehr spannend an der ganzen Sache finde, ist die Diskrepanz, wie sicher sich Sicherheitsbehörden bei schwarzen Menschen sind, dass sie Verbrecher sind, und wie tolerant man ist für den Unsicherheitsfaktor bei nicht schwarzen Menschen. Weiße Menschen können 5-mal was falsch machen und beim 5-mal sagt man so, ja, wahrscheinlich war es
ja.
Der Schwarze hat noch nicht mal angefangen, was zu tun und ist eigentlich schon derjenige, der es falsch gemacht hat.
Und selbst wenn es ein Weißer gewesen wäre, selbst wenn es nicht rassistisch ist, es ist Polizeigewalt. Die sind zwei erwachsene Männer, die können einfach sagen, hey, können Sie kurz stehen bleiben? Wenn du einfach nur so da bist, es besteht ja auch keine latente Fluchtgefahr, so, weil du könntest ja auch mit einem anderen Vorwand die Person erstmal anhalten. Ja. So, aber einfach jemanden zu packen, zu überrennen, zu übermannen, unabhängig von dem Race-Faktor, kommt noch hinzu, ist einfach so widerlich und so ein Machtmissbrauch. Und da muss es Instanzen geben, die da drauf eingehen. Und wie gesagt, wir wollen nicht alle Polizistinnen und Polizisten über einen Kamm scheren. So, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, wow, ich finde das auch eklig.
Die Dynamik im Nachhinein eigentlich. Also klar, bei dem Fall sind wir uns, also bei dem Incident selbst sind wir uns absolut einig, aber dann auch im Nachhinein, mit welchen Repressalien man eigentlich als Opfer wiederum trotzdem zu kämpfen hat. Du hast die Polizei in deiner Arbeitsstelle, die Polizei macht deinem Chef wiederum Ärger. Für viele Chefs ist es dann auch so unangenehm, sich mit der Polizei wegen dir auseinandersetzen zu müssen. Und gerade wenn du aus unserem Background kommst, insofern es denn jemals zu einer Anklage kommen würde, hast du halt auch noch dieses Damoklesschwert über deinem Kopf schweben von Geld. Weil du zum Opfer geworden bist, kostet es dich jetzt wiederum Kohle.
Ja, ja. Ich hatte so einen Fall zum Beispiel mal, dass es war eine Verkehrskontrolle, also in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann war da so eine alte Dame, ich hatte nur Dollar. Ich hatte tatsächlich keine Euros, ich hatte nur Dollar, weil ich gerade von Amerika gekommen bin. Und ich bin schwarz gefahren und wollte ihr das in Dollar dann bezahlen. So. Und dann hat sie, weil sie sehr schlecht Deutsch sprach, eine weiße Frau, die nicht gut Deutsch sprach, meinte dann irgendwie, ja, aber das wären dann $60. Ich so, nee, es sind doch nur 4, also ich hab's gerade umgekehrt, so viel ist es nicht. Ja. Anscheinend wollte sie sagen, dass ich, wenn ich das umrechne, der Umrechnungskurs so blöd wäre und ich müsste zur Bank, aber es wirkte so, als wollte sie von mir $60 haben. So, ich war so, nein. Wir rechnen, dann kann ich das so geben, so. Und am Ende ist es irgendwie eskaliert, weil ich dann gesagt habe, so, ich sehe das nicht ein, ich zahle das nicht. Sie hat die Polizei, glaube ich, gerufen. Sie hat die Polizei gerufen, weil sie dann mir unterstellt hat, als die Polizei, erst war ich verwirrt, so, warum ruft sie jetzt die Polizei? Dann kamen die Polizisten, der Polizist kommt direkt auf mich zu, also, und weißt du, ich bin ein kleiner Streber, ich bin kein Rowdy, so. Er kommt auf mich zu, so richtig, ich spüre schon seinen ekligen Hundeatem, seinen deutschen Atem, so spüre ich so. Er geht so richtig, er riecht wie ein ungewaschener Köter, geht er so auf in mein Gesicht so, ja, was denken Sie, wenn wir uns ernst sind, bla bla bla. Hier wird nach den Regeln so, da wollt ihr so sie so supporten, diese arme weiße Frau da so. Ich so, wow, chill. Ich rede so voll, ich entgegne ihm dann total so intelligent und sage ihm so, was passiert ist. Und dann meinte er so, das fand ich auch nochmal super krass, ja, sie denken auch, weil sie der Sohn von irgendeinem Diplomaten sind, dass sie sich alles
über
so...
Wow.
Weißt du, ihm war der Gedanke, dass ich mich so außergewöhnlich ausdrücke, war dann für ihn unmöglich, dass ich dann einfach normale schwarze Eltern haben könnte. Dann, wenn eine schwarze Person so redet, dann muss sie direkt schon ein Diplomatensohn sein. So. Also, und das, ich meine, vielleicht ist auch Kompliment, aber es war so, es hat auch so seine Gedankenwelt gezeigt, so, dass er jetzt dachte, oh, das ist jetzt so ein reiches Balk, weil sonst kann eine schwarze Person sich ja nicht gewählt ausdrücken, so. Und dann hat er mich so richtig, also auch physisch so, weil er dachte, ich fliehe jetzt gleich und so. Und die Frau hatte behauptet, die hatte dann gesagt, ich hätte sie als so fette Schlampe oder so beleidigt. Und das habe ich halt safe nicht gemacht, so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, irgendwie habe ich dann mein Geld irgendwo wechseln können, das bezahlt, und war das beglichen. Und dann hat sie aber eine Anzeige erstattet.
Wow.
Ich war zu Hause. Und dann habe ich so einen komischen Brief mal bekommen, wegen irgendeiner Zeichen oder Aussagen, was auch immer. Aber ich habe denen dann geantwortet, hey, dieser Brief kam erst einen Tag vor dem Termin an. Normalerweise bräuchte ich eine Woche. Ich habe ein Praktikum gerade. Ich möchte dort erscheinen. Ich werde diesen Termin nicht wahrnehmen können. Schicken Sie es mir bitte so, dass ich es eine Woche vorbekomme.
Ja.
Digga. Paar Tage später kommen in der Früh, also ich habe noch Kruste, ich will zu meinem Praktikum, mein Bruder ist schon vor mir wach. Es klopft richtig laut so an der Tür, so richtig pam, pam, pam. So, und dann macht mein Bruder die Tür auf. Dann sind da so zwei voll bewaffnete Polizisten. Sind Sie der Herr O'Handel? Und die waren schon so ready. Die dachten, es ist so eine Drogenwohnung. Die dachten, es ist so eine Gangsterwohnung. Die waren so richtig so, wir machen das hier, ist hot. Dann sind dann mein Bruder so, dann meinte so, genau, er so, Malcolm, da sind Leute oder so. Er war so völlig überfordert, so. Und ich hatte noch Pyjama oder was, ich wusste nicht mehr was. Und dann war so, ja, und dann ich habe schon an ihren Körper gemerkt, dass die jetzt schon antizipiert haben, ja, dass ich die jetzt erschießen könnte oder so. Die waren, weil so ein Haftbefehl kommt ja direkt, wenn du denkst, der flieht gleich, den musst du sofort dingfest machen, dann gehst und dann holst du die Person halt direkt rein, so. Und so, mit so einem SWAT-Kommando sind die halt gekommen, und ich, wie alt muss ich gewesen sein, 19 oder so, und ich glaube, ich bin dann mit Pyjama, haben die mich dann mitgenommen, ich so, ja, okay, I guess, und Leon war so, ciao. So, so, okay.
Ciao, Leon.
So, ich zu meinem Bruder, hey, kannst du sagen, ich habe Magenbeschwerden oder zu meinem Praktikum. So, ja, mach ich schon und so. Und er war so voll so überfordert. Und dann haben die mich da mitgenommen. Und ich so, ja, was passiert jetzt? Ich hatte jegliches Gefühl von Zeit verloren. Weil ich durfte mein Handy auch nicht, die haben das an sich genommen. Und dann haben die mich einfach, ich war in so einer Zelle. Ich war in einer Zelle irgendwo drinne. Und dann war ich so, oh, so, was passiert jetzt? Halten Sie die Goschen! Und dann war ich da drinne. Ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Ich konnte mich auch nicht mit niemandem Kontakt aufnehmen. Und dann, es gab auch keine Fenster. Es gab keine Fenster. Ich war in eine lichtlose Zelle halt drinne mit Pyjama. Und hatte auch keine Zeit. Ich wusste nicht, wie Zeit es war. Und irgendwann, dann war es tatsächlich schon 15 Uhr. Und die haben mich um 7 Uhr, also ich war da mehrere Stunden. Ich weiß noch, wie ich dann so da saß. Und ich so, wow, es ist jetzt echt so richtig 50 Cent oder so. Ich dachte so, fuck, ich bin jetzt einfach im Knast. Ich bin really im Knast. Ich habe wirklich Däumchen gedreht und ich war alleine in dieser Zelle. Und dann haben die mich einfach rausgeholt und dann ging es direkt in einen Gerichtsprozess. So, ich bin im Pyjama so und jetzt soll ich mich verteidigen. Dann war diese alte...
Hattest du einen Anwalt?
Diese dreckige... Nein! Da war diese komische Kontrolleurin da. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Ich war einfach nur da, dann war diese Kontrolleurin da und dann Herr O'Hanwit, und ich so, wow, okay, wow. Ich muss jetzt, ohne dass ich vorher wusste, was jetzt gerade passiert, weil die hieß die Begründung, ja, sie haben den Termin ja nicht wahrgenommen, da mussten wir sie jetzt zwingen, daher zu kommen, so. Und dann war ich da drinne, ein Richter mit so einem bayerischen, abschätzigen Unterton hatte dieser Richter da oder dieser Typ, der das entschieden hat. Dann meinte ich so, dann hat die Frau gesagt, ich hätte sie als dicke Kuh beleidigt. Und dann meinte ich so, okay, warte mal. Vorhin hast du gesagt, fette Schlampe, jetzt ist es dicke Kuh. Was ist es? Und dann hat sie sich selber im Kopf und Kragen geredet. Und am Ende war klar, ich habe die nie beleidigt. Und ich habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen. Dann hat am Ende auch das, habe ich das auch so deutlich gemacht. Dann hat das Prozess auch ergeben, ist so, es ist nichts, es kommt nichts. Es kann. Und dann habe ich dieses Urteil nicht so ganz verstanden. Dann meinte ich so, okay, so, was heißt es jetzt?
Bin ich unschuldig? Bin ich raus, ne?
Ja. Dann meinte er, ja, die schon, aber... Wir haben sie ja sowieso schon bestraft, weil sie waren ja jetzt schon in der Zelle. Dann habe ich ja eh schon meine Vergeltung bekommen. Und dann war ich so, wow. Und ich wollte richtig ausrasten. Ich wollte richtig sagen, du Dreck. Aber ich wusste so, ich kann diesen Kampf nicht gewinnen. Meine Mutter, mein Vater ist irgendwie Friseur. Meine Mom hatte gesundheitliche Probleme in dem Moment. Und ich wollte mein Praktikum machen. Ich kann diesen Kampf nicht kämpfen. Ich musste das einfach über mich ergehen lassen. Und es war so entwürdigend. Weil der mir ins Gesicht gesagt hat, so, ich hatte nichts, um dich zu belangen. Aber ich habe dich gefickt. Ich habe dich gefistet, weil ich dich einfach reinbestellt habe. Und du kannst nichts dagegen machen. Und das ist so... schmerzhaft, so eine Erfahrung, weil es aus so einer Banalität dann sowas geworden ist. Und die Sprache war auch ganz viel mit, genau, die Sprache war ganz viel mit Temperament. Er hatte auch, er hatte die ganze Zeit davon geredet, ja, und sie müssen, das muss gezügelt werden und so Leute wie sie und Personen wie sie, da müssen sie drauf achten und Klientel und so Sprache in der Form hat er verwendet. Und mir wurde die ganze Zeit unterstellt, er wollte sozusagen, dass ich es zugebe. Ich sehe doch, sie sind der hitzige Typ. Sie sind doch so einer, sie haben das bestimmt gesagt. Und das war schon krass, dass der Normalzustand ist, dass ich ein aggressiver Proll und Prolet bin und mich erstmal davon so wegbewegen musste.
Das mit dem Temperament hatten wir ja sehr ähnlich in der Schulfolge, also Schul- und Bildungsaufstieg genauso, dass uns, obwohl wir einfach nur so sind, wie wir sind, sowieso immer standardmäßig unterstellt wurde, dass wir einfach nur temperamentvolle und hitzige Menschen sind, aufgrund unserer Herkunft, unseres Aussehens, wie auch immer. Erinnerst du dich an den Moment oder mehr oder weniger an die Zeit, wann du das erste Mal Angst vor der Polizei hattest?
Ich hatte schon immer ein unangenehmes Gefühl vor der
Polizei. 'Cause I know when. Ich garantiere dir, dass fast ausnahmslos Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen, arabische Menschen, türkische Menschen, du hast seit deiner Jugend, du kriegst von deinen Eltern quasi schon eigentlich eingetrichtert, Polizei ist nicht der Freund. Man entwickelt ein ungesundes Verhältnis zu dem Sicherheitsapparat, der einen ja eigentlich schützen sollte, und eigentlich sollte man ein gutes Verhältnis dazu bekommen und gutes Verhältnis mit der Polizei haben und man sollte sich freuen darüber, dass es jemanden gibt, der einen schützt. Aber es ist genau das Gegenteil. Ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass mich die Polizei beschützen würde. Ich hatte immer nur das Gefühl, und das ist fast ausnahmslos so gewesen, dass wenn die Polizei irgendwie in dieser Rechnung ist, ich derjenige bin, der drauf zahlt. Ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass, oh, ich rufe jetzt die Polizei, das wird gut für mich ausgehen. Ich hatte erst letzten Mittwoch, war mit zwei Jungs von mir unterwegs, beide Afghanen, wir sitzen im Auto. Leopoldstraße ist immer voll an Autos, war halb zehn, war immer noch genug Verkehr. Auf einmal hinter uns, Polizeibus. Ich denke mir so, für was? Ich bin zu langsam gefahren gefühlt. Ich bin einfach nur über die Ampel gefahren, automatisch, bitte rechts ranfahren. Ich denke mir so, okay, vielleicht machen sie Routine. Macht das Fenster runter, sie meint so, ja, Führerschein, ich gebe ihr das so. Sie geht zum Auto, sie kommt zurück, hat mein Ding in ihr Computer eingegeben, um mal zu checken, ob der Führerschein noch gültig ist oder ob die Daten stimmen, was auch immer, und meint so, wo kommen Sie denn her? Meinst du, ich bin legit jetzt vor 30 Sekunden die Straße hier eingestiegen ins Auto, um die Kurve gefahren und ich fahre jetzt nur noch 100 Meter die Straße runter, weil da wohnt der Kollege. Ja, dann machen wir jetzt einen Alkoholtest. Ich so, ich trinke keinen Alkohol. Sie geht quasi eigentlich schon davon aus, dass ich Drogen im Blut habe. Hören Sie mir nicht zu. Ich nehme keine Drogen. Was ist unverständlich daran? Ich so, ja, dann machen wir jetzt einen Drogentest. Dann musste ich, auch total erniedrigend, musste ich an der Leopoldstraße, das ist so eine große Straße in München, vor vier Polizisten in so ein Ding pissen. Muss ich mir 15 Minuten mit ihnen irgendeine High-Stress-Situation geben, weil sie jetzt glauben, sie mussten da drei Kanacken aus dem Verkehr ziehen.
Ich glaube, es ist halt auch noch mal heftiger, auch für viele Leute, zum Beispiel schwarze Leute hier, die jetzt auch nicht so gut Deutsch sprechen oder einen Akzent haben. Und das sehe ich sehr oft, dass viele Polizisten sich so zu fünft um die Ringen, den Luft abschneiden, die so wirklich körperliche Kämpfe da führen. Und das sehe ich ganz oft auf der Straße. Also oft bleibe ich auch stehen, weil ich das dann beobachten möchte.
Ja.
Weil die das dann auch so, weil es auch so ausgenutzt wird. Also weißt du, du kannst halt irgendwie schnippische Kommentare machen oder
voll.
Deinen deutschen Pass dann noch zeigen und so, aber viele schwarze Personen trauen das sich erst gar nicht, weil die Angst haben, so, ey, ich sag irgendeinen falschen Spruch und dann scheuert der mir eine. Oder weil sie nicht die Fähigkeiten dazu haben. Das ist jetzt auch für andere Menschen, die nicht Deutsch sprechen, auch syrische Personen oder so. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass es so ein Gefälle halt auch gibt. So. Und das kann halt voll ausgenutzt werden, dass die Person nicht um ihre Rechte weiß und nicht weiß, welche Dinge die Person darf und welche Dinge die Polizei nicht darf.
Sehr oft sogar.
Und das ist auch ein krasses Problem. Und dabei spielt auch mit rein halt auch viele, also bei schwarzen Menschen werden ja auch ganz normal, also Frisuren kriminalisiert. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang Dreadlocks getragen und Dreadlocks auch, aber Cornrows meinte ich. Das sind diese an den Kopf angebundenen Zöpfe. Und ich weiß noch, ich hab die getragen und wurde in diesen zwei Monaten, wo ich die hatte, glaube ich 9 Mal oder so von der Polizei kontrolliert. Auf dem Fahrrad, am Bahnhof. Also ich konnte die Uhr danach stellen. Also wirklich 3-mal die Woche oder so, wirklich, ja, Personalausweis, so, bla bla. Ich habe einen guten Kumpel und Kollegen, Robin, und der hat Dreadlocks eine Zeit lang getragen und der hat mir auch erzählt, was das mit ihm gemacht hat. Da hatte er Ende. Also erstens hat er auch erzählt, dass er immer wieder für einen Drogendealer gehalten wird von Zivilisten, aber er hat auch mit der Polizei eine negative Erfahrung gemacht.
Hallo, mein Name ist Robin Drömer, ich bin Kulturjournalist und Reporter und ich hatte fast die Hälfte meines Lebens Dreadlocks. Ich habe meine ganze Teenagerzeit durch Dreadlocks getragen und auch noch danach, habe aber einige negative Erfahrungen auch aufgrund dieser Frisur gemacht, meistens von weißen Leuten, die meine Frisur gesehen haben und gedacht haben, ich sei sicherlich ein Kiffer oder Drogenkonsument oder sogar Drogenverkäufer in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das passiert. Das ist so unzählige Male. Eigentlich jeden Tag irgendwo, wenn man abends irgendwo war, angequatscht worden, hast du mal ein bisschen Tabak, hast du mal ein Paper für einen Joint oder hast ein bisschen Gras, kannst mir was verkaufen. Und den Leuten kam es nicht in den Sinn, dass ich vielleicht nicht rauche, dass ich vielleicht kein Kiffer bin, sondern die haben die Haare gesehen und das war klar. Zuerst habe ich immer noch ganz normal reagiert und gesagt, nein, ich habe nichts für dich. Sogar mich entschuldigt, so als wäre es meine Pflicht gewesen, wie jetzt was zu haben und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Habe gesagt, sorry, nein, tut mir leid. Aber mit der Zeit bin ich immer wütender geworden und immer harscher darauf reagiert. Vor allen Dingen der Vorwurf, dass ich ein Drogendealer sei und den Leuten irgendwas verkaufen würde, hat mich dann doch sehr verletzt. Die schlimmste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war sogar eine mit der Polizei. Es war, ja, ich muss vielleicht so 16 Jahre alt gewesen sein, 17 Jahre. Da kam ich einen Freund besuchen, ein weißer Freund, der vorher gerade in Amsterdam war, der lebt in Berlin und kam mich besuchen. Wir trafen uns am Bahnhof, gingen in ein Café und er schwenkte so ein Tütchen mit Gras vor seine Nase und gab damit an. Und sofort drehten sich Leute um und zogen ihren Ausweis und sagten, hey, Zivilpolizei. Und das war natürlich eine sehr unangenehme Situation, aber ich fühlte mich jetzt auch nicht so sehr bedrängt. Ich fühlte mich schlecht für meinen Freund, dass ihm jetzt was blühen würde. Und natürlich habe ich mich auch mit ihm solidarisiert, aber ich hatte keine große Angst in dem Moment, bis die Polizisten sich zu mir gewendet haben und sagten, hey, wir haben hier gerade einen Drogendeal beobachtet. Du hast diesem weißen Jungen Gras verkauft. Und das konnte ich nicht fassen. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich saß nur zufällig an dem Tisch mit meinem Freund und trotzdem sahen die Polizei meine Haare, sahen meine Hautfarbe und ihnen war klar, hier ist der Schuldige, hier ist der Verkäufer von Gras. Ich musste meine persönlichen Daten aufgeben. Ich habe einen Brief nach Hause bekommen und die Anklage wurde zwar fallen gelassen, es war wahrscheinlich eine zu geringe Menge, keine Ahnung. Das hat einfach nur nochmal gezeigt, wie krass der Blick nur auf meinen Phänotyp gegangen ist und ich war schon vorverurteilt.
Es sind die vermeintlich für jemanden wie dich kleinsten Dinge, wie eine Frisuränderung, aber sie hat so einen Impact auf dein Leben, weil offensichtlich, auch bei Robin genau dasselbe, nur eine Frisur anscheinend schon aussagekräftig genug für Polizisten ist, um von einem normalen Bürger zum Verbrecher zu werden. Du warst anscheinend, du könntest jetzt Drogenticker sein können. Bei Robin waren sie sicher komplett sicher, ja, dass er Drogenticken würde.
Oder zu einer fremden Person zu werden auch.
Ja, und du bist auch nicht mehr deutsch. Das ist ja auch spannend. Also das ist ja sowieso eine Sache, mit der sich die wenigsten auseinandersetzen, dass sie zu oft eigentlich. Und wir haben noch weitere Sprachnachrichten gesammelt. Eine von deinem Kollegen beim Bayerischen Rundfunk, David Mayonga. Und der sagt Folgendes.
Mein Name ist David Mayonga. Ich bin Musiker, Moderator und Autor, studierter Pädagoge und war auf der Akademie für Bildende Künste in München. Das alles wird oft ausgeblendet und das zentrale Thema einer, nicht Auseinandersetzung, sondern einer Zusammenkunft ist meine Hautfarbe. Unter anderem eben mit der Polizei, weil darauf wird man reduziert. Und es gibt eine Erfahrung, ein Erlebnis, dass das für mich so ekelhaft krass und deutlich gemacht hat, dass es, wie unterschiedlich wir die den Umgang mit der Polizei erleben. Ich war mit einem sehr guten Freund im Auto unterwegs und wir sind kontrolliert worden. Saß ich auf dem Beifahrersitz und mein Freund auf dem Fahrersitz. Am Fahrersitz kommt eine Polizistin, kontrolliert ihn und die fangen an, sich tatsächlich nett zu unterhalten und so, also es ist voll der total freundliche Umgang. So, man könnte fast sagen, schäkern. Und dann drehe ich mich irgendwann mit so einem Schmunzeln nach rechts, weil ich ja weiß, bei einer Polizeikontrolle, von denen ich ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte erlebt habe. Und dann weiß ich, dass der Kollege rechts steht. Und ich erwarte, tatsächlich auch irgendwie einen freundlichen Blick, weil ich dachte, das sind ja zwei Kollegen, die zusammen im Auto unterwegs sind, ne, in einem Streifenwagen. Was ich aber sehe, ist ein ultra nervöser weißer Polizist, der zitternd seine Hand an seiner Waffe hat. Die ist noch im Halfter, aber er hat die Hand an der Waffe und betrachtet mich als könnte es jeden Moment sein, dass ich irgendwas mache, was ihn dazu bringt, seine Waffe zu ziehen. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich war so schockiert, ich konnte nichts sagen. Ich konnte nicht sagen, hey Philipp, was ist hier los? Hilf mir. So. Ich konnte auch nicht sagen, was ist mit dir los, du Trottel? Ich hatte einen Rucksack zwischen den Beinen und ich hatte Angst, dass wenn ich auch irgendwie mich bewege, dass der Typ Angst bekommt und seine Waffe zieht. So. Und zu sehen, dass man in dem Auto direkt nebeneinander sitzen kann und dass links eine völlig andere Realität erlebt werden kann als rechts auf meinem Beifahrersitz, finde ich, das muss man, wie soll ich sagen, ich weiß immer noch nicht, das zeigt mir auf jeden Fall, dass dieses Problem auf keinen Fall nur ein Problem in den USA ist. Auf keinen Fall. Ich kenne Polizeikontrollen mit übermäßiger Härte oder Aggression, verbal und auch körperlich, schon seit ich 12 Jahre alt bin. Ne? Das soll einfach mal gesagt sein. Wie oft, und da schließe ich Beleidigungen oder Marginalisierungen wie das einfache Duzen oder das Sprechen, Ansprechen in gebrochenem Deutsch, das will ich da gar nicht, von reden.
Richtig heftig. Also, dass der ja sich bedroht gefühlt hat durch die bloße Existenz von einem schwarzen Menschen, das ist etwas, das ich auch erlebt habe, als ich mit einem Politiker mal gesprochen habe für ein Hintergrundgespräch einer im demokratischen Spektrum sich befindenden Partei, und der meinte, dass ihn viele Leute anrufen und besorgt sind, wenn sie schwarze Menschen im Wald sehen, die einfach auf ihrem Handy rumtippen. Und er sagte dann, das sind ernstzunehmende Sorgen, die er dann bearbeiten muss und sich dann mit diesen Menschen beschäftigen muss. Und wenn ich mir dann denke, dass Ressourcen, so für die wir auch mit bezahlen, wo wir politische Ressourcen darauf draufgehen, also für so eine Scheiße, dass irgendeine Lieselotte es nicht aushält, dass da zwei schwarze Jungs irgendwie auf ihrem Handy rumspielen. Das zeigt so, wie widerlich und wie gefestigt das Feindbild von schwarzen Männern ist. Da ist auch eine richtig andere krasse Story, die ich auch gleich da dranhängen würde. Die hast du jetzt noch nicht gehört.
Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Es war der Februar 2016, da habe ich in München gewohnt. Und habe da von meinen Untermietern oft mal ihr Zweitwagen einfach bekommen, weil ich auch zu der Zeit eine Mannschaft trainiert habe. In der Mannschaft war auch der Sohn von meinen Untermietern und ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meinen Untermietern, die habe ich bis heute noch. Deutsche Menschen, sehr, sehr süße Beziehungen, so. Sie ist auch als meine Extended Family. Und genau, habe deren Auto bekommen, es war so ein kleiner lilaner Golf und habe halt immer so zwei Jungs noch abgeholt zum Training und dann saß ich halt mindestens immer mit so drei kleineren Jungs drin. Und ich habe denen auch immer so ein bisschen erzählt, dass einfach meine Realität anders ist, weil die haben das nicht verstanden und ich habe da auch gemerkt, wie wissensgierig Kinder sind und dass man denen dann noch was Cooles mitgeben kann. Und die haben dann wirklich live mitbekommen, wie ich einfach im Februar 2016 einfach wirklich jedes Mal mit den gleichen Kiddies angehalten wurde. Es war einmal in einer Woche, waren es zweimal und dann, glaube ich, waren es jeweils noch mal eine Woche oder nee, es waren zweieinhalb Wochen. Ungefähr innerhalb von zweieinhalb Wochen wurde ich viermal von der Polizei angehalten. Es waren zweimal sogar die gleichen Polizisten und keine Ahnung, ob die mich nicht erkannt haben. Die haben immer das Prozedere durchgezogen und die kleinen Kinder haben dann auch irgendwann mal den Polizisten gefragt, was denn so los ist, weil die es noch nie erlebt haben, dass sie so oft angehalten wurden. Und da waren auch zwei Jungs bei, die mir gesagt haben, die wurden noch nie irgendwie mit der Polizei angehalten. Und mit mir dann irgendwie dreimal in zwei Wochen. Aber es passiert einfach so oft in meinem Leben, noch in meinem, im Alltag, im jetzigen Alltag irgendwie, wenn du auch einfach angestarrt wirst von Leuten oder was auch immer. Ne? Oder, ey, oh, warte mal, okay, letzte Aktion. letzten Samstag, ne? George Floyd, diese ganze Sache ist passiert. Ich mit meiner Freundin, wir sind miserable drauf, ne? Wir denken uns so, ey, scheiß drauf, ich hole sie von der Arbeit ab, weil ich weiß, sie hat auch, you know, sie hat auch, sie denkt an viele Sachen. Ich meine, ist halt wieder, ne? In den ganzen Medien spreadet diese Nachricht. Ich meine, es passiert ja immer, ist nichts Neues für uns und du weißt ja, wie die Welt auch aufgebaut ist. Auf jeden Fall, ich hole sie ab. Wir sind am Cottbusser Tor, mein Freund. Und auch so viel zu dieser ganzen Rap, deutschen Rapkultur hier. Wir sind am Cottbusser Tor, steigen aus. Ich will zu mir nach Hause. Und ich höre ein SUV, aus dem laute Musik halt, und zwar irgendwie deutsche Rapmusik. Diese Musik geht aus. Wir sind 20 Meter Luftlinie vor diesem Wagen. Ich habe mir schon gedacht, okay, ich will jetzt nicht irgendwie so Blickkontakt mit ihnen aufnehmen. Wir gehen an diesem Wagen vorbei. Diese Musik, wie gesagt, die gerade so laut ertönt hat, geht aus. Und es fängt auf einmal der Soundtrack von König der Löwen an. Ah, Svenja. Nebenbei hören wir einfach noch Affenlaute. Genau, wie gesagt, das war letzten Samstag. You know, George Floyd ist all over the news. You know, so ein bisschen Sensitivity Menschen entgegenbringen. Das war nicht der Fall. Wirklich, wir gehen um die Ecke. Wir haben nicht hingeguckt und haben uns danach einfach angeguckt und haben uns gefragt, wie das möglich ist, wie sowas möglich ist. Und ja, das war diesen Samstag noch, you know. Siehst du, wenn man dann einfach mal ein bisschen, man muss doch nicht immer graben, aber ich glaube, da ist so viel einfach, was man verdrängt. Und yeah, there you go, auf jeden Fall. You know, wir sitzen einfach Kennex im Auto, you know, und machen einfach wirklich bewusst den König der Löwen an, als wir daran vorbeigehen, als wir an denen vorbeigehen, you know. Und das sind genau diese Menschen, die alle Lyrics mitrappen, you know. Und die auch so einen Scheiß auf die Kultur geben. Und das ist halt so exponentiell genau das, was passiert, you know. Du klaust dir einfach das, was dir gehört. Ne, du lebst in dieser Lüge, denkst, das wäre deins und du hättest das erschaffen, you know. Weißt Blackfishing-Vorwürfe von dir. Und dann, wenn schwarze Menschen an dir vorbeikommen, bist du auch noch rassistisch, you know. Deswegen ist auch für mich ganz wichtig, dass man zwischen POC und schwarzen Menschen einfach einen großen Unterschied macht. Weil ich meine Freundin zum Beispiel auch super viel, also mehr Rassismus aus so POC-Gruppen so für sich mitgenommen hat, als irgendwie von Deutschen mitbekommen hat, weißt du?
Als es um Polizeigewalt ging und um Racial Profiling, haben ja die Kinder seiner Fußballmannschaft nonstop bestätigt, so, die haben das noch nie durchgemacht, die wissen nicht, was eine Polizeikontrolle ist. Kaum sitzt ein Fahrer am Steuer, ist es für die so eine Revelation, aber man kann von der Polizei angehalten
werden. Ja, Emma ist ein sehr großer, breiter, dunkler Schwarzer.
Was aber für andere schwarze Kinder Standard ist, du wächst damit auf, es ist nicht mal was Neues, weil das ist so, du weißt haargenau, wie eine Polizeikontrolle abläuft. Das hat man ja auch bei dem Video von
bei Philando Castile,
Philando Castile gestorben. Die vierjährige Tochter hatte schon eine Art Routine entwickelt, um die Mutter zu beruhigen, um zu sagen, hey, beweg dich nicht, mach jetzt keine Fehler, weil die Polizei wird uns sonst wehtun. So.
Weil schwarze Leute das halt schon von
Anfang an. Weil schwarze lernen. Leute das so quasi und, von Grund und auf
ich,
anlernen.
Ich finde auch den Punkt super wichtig, dass dieser Rassismus nicht nur vom Weißen kommt.
Genau.
George Floyd, der gestorben ist, da war auch ein asiatischer Polizist mit dabei, der den umgebracht
in
hat.
In dem Laden, und der die Polizei gerufen hat, war eine weiße Araberin. Ja. Oder ein weißer Araber, der Shop-Owner fragt. Ich weiß jetzt nicht genau, was zum Geschlecht.
Dankeschön.
Und wie er jetzt gerade eben auch nochmal gesagt hat, und ich hatte das letztens auch getwittert, Kanaken sind extrem rassistisch.
Ja.
Extrem rassistisch.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Anti-schwarzer Rassismus ist global und da gibt es keine Grenzen. Es gibt Leute, die sind vielleicht, haben irakische Wurzeln und in Irak haben sie keine Rassismuserfahrungen und in Deutschland schon. Wenn du schwarz bist, ist es überall genau gleich, es sei denn, du bist halt in einem mehrheitlich schwarzen Land. Aber selbst dann ist es so, dass die eigene Bevölkerung Personen, die nicht schwarz sind, bevorzugt behandelt.
Du hast ein Sprachenrecht von deinem Papa, wo es auch genau darum geht eigentlich.
Ich habe mich mit meinem Papa, darüber unterhalten, was er dachte, sozusagen, worauf das zurückgeht. Und ihr könnt jetzt so ein bisschen dem Gespräch lauschen, was ich mit ihm im Barbershop geführt habe.
It's still gonna be the same shit. It's still gonna be the same crazy. But their fight now will make an impact. If you neutralize it, mean leben.
But anywhere in the world, it's not even just America.
Yeah, I'm just saying, everywhere. It's the Glacier, Papa. It's the Gleiche. But we're seeing this more brutality in America. In England.
Aber warum behandeln die Leute in Deutschland oder in Europa.
Anders.
Schwarze Menschen so. Aber when you're white in Nigeria, it's something positive.
Okay, I'll tell you.
When I go to Nigeria, I'm a white person.
Yeah, they respect
it's very comfortable.
Yeah.
I feel very I'll nice. Even
that.
Though I'm a stranger, I'm a foreigner, they will roll the red carpet.
The answer is very simple. You know, poverty is a disease. Poverty has a lot of negative power. Money has a lot of power that you cannot, you know. A white man, they believe a white man is full of riches. And, you know, it's a very simple thing to understand. Okay?
So why is that? Why do I get treated nice as a white person?
Absolutely. Whites are capital, they believe that the white they have money and their poverty is a lot of negativities. Once you're poor and anywhere you step your foot in the water, they don't believe this. Look at what happened to Oprah Winfrey in Switzerland. Because she's a black woman, she went into a shop, they insulted her and everything because she's black.
So if black people were associated with money,
we are not associated with money.
If
with
they
black.
Were,
yeah.
They would get treated better.
I have the scenario whereby where I was in the Maestraza. Kufu, Bobby, all of them, they came to play to the shop to get their haircut. So many of those stars. And they parked their car along there in the front of the shop, you know, which is not allowed.
Yes.
And one woman called the cops. And when they came out and found these as football stars and everything, it was on this. No ticket.
Ja, und ich finde das halt schon interessant, dass für ihn sozusagen, also ich fand das auch eine interessante These, Rassismus eigentlich so eine Form ist von Klassismus. Das bedeutet, du glaubst anhand der Hautfarbe den sozialen, also den finanziellen Status dieser Person zu kennen und daher rührt deine Diskriminierung. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Faktor ist, der da mit hineinspielt, dass man, also das ist ja auch bei Antiziganismus, also Diskriminierung von Roma und Sinti, auch dieselbe Mechanismus, dass du denkst, ja, die sind arm, ja, die klauen und genauso bei vielen anderen Gruppen, dass man und denen unterstellt, sie seien arm und Armut ist etwas, was diskriminierenswert ist.
Ja.
Und deswegen fand ich das ein interessanter Blickpunkt auch bei meinem Papa.
Wir haben ja schon öfter die Diskussion gehabt, was ist jetzt für einen schlimmer Rassismus oder der Klassismus, den man erlebt. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich, und dein Papa, ich finde, erklärt es sehr gut, ist es so untrennbar zusammen. Das ist das
ja,
eine,
Oprah
das
ist eine Multimilliardärin oder ich bin der Journalist, der einen eigentlich akademischen Beruf hat, aber wenn ich dann in der Pressebank sitze und da kommt so ein Typ und der sieht nur mich, dann bin ich irgendeiner, der sich da reingeschmuggelt
und die Sache
hat
ist
und
ja
diesen
auch,
Job nicht auch, nachgeht. Also ja.
Nimm berühmte Basketballspieler. Die machen Millionen im Jahr und trotzdem fühlen sich weiße Fans dazu berechtigt, die mit Affenlauten zu beleidigen,
ja.
Die mit dem N-Wort zu beleidigen und sich supreme zu fühlen, nur aufgrund ihrer Hautfarbe, obwohl rein
ja, ja,
kapitalistisch
sind
objektiv betrachtet, sind sie ja gesellschaftlich
ja
eigentlich
ja, ja,
unter
genau.
denen.
Aber das fand ich auch interessant, das hat ja mein Papa auch in der Geschichte erzählt, von diesen schwarzen Leuten, die da angepöbelt wurden. Und als sie dann rausgefunden haben, ah, das sind ja Fußballstars, dann hat sich die Attitüde geändert. Also es bedeutet sozusagen, das gibt es ja auch diese Theorie in Brasilien, dass reich sein weiß ist. Also du kannst so, wenn du dich, also dort gibt es das, dort gibt es
sure.
schwarze Menschen, die phänotypisch
sure.
schwarz sind, aber viel Geld haben und deswegen würden sie sich nicht als schwarz bezeichnen. Sozusagen der Glaube, du könntest durch so materielle Stings irgendwie da raus. Und ich glaube, es geht bis zu einem gewissen Grad. Aber bevor die gewusst hatten, dass sie Geld hatten, waren sie trotzdem irgendwelche Schwarzen so. Und bei manchen ist es selbst nachdem sie es wissen, auf dem Basketballfeld trotzdem nicht besser. Wir haben noch eine Geschichte, die auch ziemlich arg ist. Triggerwarnung wird ausgesprochen. Ja.
Wir, eine Gruppe von schwarzen Menschen, waren auf dem Rückweg vom Bundestreffen, der ISD, und sind mit der Bahn gefahren. Da ist Folgendes passiert. Irgendwann im Laufe der Fahrt kam ein Polizist, der immer dort rumlief, um ich weiß nicht wen oder was zu kontrollieren. Er erschien uns auf jeden Fall doch sehr aggressiv, wie er immer durch die Bahn stampfte. Wir haben einfach unser Ding gemacht, haben uns unterhalten. Irgendwann stieg dann eine Gruppe von schwarzen Männern dazu. Es waren um die 3 schätzungsweise und ja, ich denke, es waren geflüchtete Menschen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es hatte auf jeden Fall den Anschein. Irgendwann lief dann der Polizist da immer wieder durch und schrie dann die Männer an, sie sollen sich richtig hinsetzen. Die saßen aber richtig. Sie haben jetzt nicht ganz stocksteif da gesessen, aber sie hatten nicht ihre Schuhe auf den Sitzen, gar nicht. Sie haben sich einfach locker hingesetzt und die Bahn war auch super leer. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also wie gesagt, schrie sie dann irgendwie grundlos an. Und ging dann einfach weiter oder ja, stampfte da weiter durch die U-Bahn. Und irgendwann, wenn ich mich richtig erinnerte, wollten diese Männer dann aussteigen und wurden wohl kontrolliert. Einige von den Freundinnen, von meinen Freundinnen sind dann aufgestanden, sind auch da hinten hingelaufen, um zu gucken, was da hinten für eine Commotion war. Die Männer sind dann wohl irgendwie ausgestiegen nach einiger Diskussion und die Polizisten liefen dann wieder in unsere Richtung, gefolgt von meiner Freundin, die dann laut zu den Polizisten sagte, beziehungsweise die Polizisten fragte, warum, wen sie gemeint haben, als sie sagten, dass sie es hassen würden, dass sich Affen einmischen. Und der Polizist sagte dann, ja, das war ein Privatgespräch zwischen uns beiden. Und meine Freundin sagte daraufhin, Sie sind hier, aber nicht privat, sondern Sie sind im Dienst. Und ich möchte jetzt wissen, wen Sie damit gemeint haben, als Sie gesagt haben, Sie können es nicht leiden, wenn sich die Affen einmischen. Daraufhin sagte der Polizist, er sei ja nicht rassistisch. Und der andere Polizist, der vorher sehr aggressiv war, sagte dann auch gleich, ja, wir sind nicht rassistisch, ich bin schließlich Türke. Woraufhin eine andere Freundin von ihrem Sitz quasi aussprang und sagte, ja, sie sind aber nicht schwarz. Daraufhin wussten die eigentlich nichts mehr zu sagen und sind einfach abgezogen. Ja, und wir waren in Begleitung von mehreren jüngeren Kindern und ja, es war keine schöne Situation.
Das ist ja genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Nur weil du Kanake bist, keine Erklärung, dass du nicht rassistisch sein kannst.
Dazu werden wir eine eigene Folge machen, wie rassistisch Türkeistämmige und andere nicht schwarze, muslimisch markierte Menschen sind.
Wir haben noch.
Das ist ein spezieller Rassismus, diese Geschichte steht so für sich. Das ist einfach unglaublich.
Wir können leider nicht alle Geschichten abspielen.
Also wir können das nicht und für diejenigen Leute, die uns kennen, Rassismus ist ja immer ein Thema in unserem Podcast, weil wir wissen, dass es nachhaltig ist. Das ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir eine Spezialfolge zu Rassismus, sondern über Identität und Diskriminierung muss ständig und die ganze Zeit gesprochen werden, yeah, weil wir in einer Gesellschaft leben, die das ja nicht mehr anerkennt. Und damit das aber nicht vorbei ist, haben wir uns auch mit ein paar Leuten in der Polizei unterhalten. Und was hast denn du so rausgefunden? Also, wie sind die denn sensibilisiert? Wir haben ja in dem Radiobeitrag gehört, oder in dem Piece, was ich gemacht habe, dass die Polizei in Hamburg tatsächlich so einige Maßnahmen da hat. Und ich habe noch ein längeres Statement, das kann ich auch mal vorlesen, was die da gesagt haben. Der Themenkreis rassistische Diskriminierung wird in der Ausbildung des Laufbahnabschnitts 1 in verschiedenen Unterrichtseinheiten im Fachbereich Polizeiberufskunde thematisiert. Bereits in der Unterstufe wird den Auszubildenden der Polizei Hamburg im Rahmen des Themenfelds Umgang mit dem Bürger beim Einschreiten ein bürgerorientierter Umgang vermittelt. Damit einhergehend werden die Auszubildenden mit Begriffen der professionellen Distanz und einem täterorientierten Arbeiten vertraut gemacht. In diesem Zusammenhang lernen die Auszubildenden bereits frühzeitig auf die Besonderheiten im Umgang mit Menschen nationaler und ethnischer Minderheiten umzugehen und einzugehen. Ferner setzen sich die Auszubildenden des Laufbahnabschnitts 1 während des ersten Ausbildungsjahres bereits mit dem Gleichstellungsgesetz auseinander. Dies geschieht im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Nachbereitung im Unterricht durch die Gleichstellungsbeauftragte der Hamburger Polizei. Darüber hinaus wird das Thema Gleichbehandlung, Gleichstellung im Politikunterricht im Rahmen der Thematik des Grundgesetzes vermittelt. Die Studierenden der Fachhochschule in der Akademie der Polizei setzen sich im Hauptstudium 1 in einem Blockseminar Ethik in 30 Stunden intensiv mit Fragen von polizeilicher Handlungsethik mit den Menschenrechten auseinander. Dabei spielt der Komplex Racial Profiling bzw. Ethnic Profiling eine prominente Rolle. Des Weiteren wird im Modul Polizei und Gesellschaft im Umfang von 6 Stunden auf die Themen Polizeikultur und Polizistenkultur, Diversität in Polizei und Gesellschaft sowie Gewalt von und an der Polizei eingegangen. Im Modul Jugenddelinquenz liegt der Schwerpunkt auf den Aspekt, dass Migration
für sich gesehen kein kriminogenauffälliger Faktor ist. Finde ich gut, dass die Polizei das anerkennt. Das ist nämlich ein rechter Mythos und das finde ich gut, dass die sich dessen bewusst sind, dass das nicht stimmt. Weitere Erwähnung findet, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz in den Vorlesungsbereichen öffentliches Recht und Eingriffsrecht, die Problematik der Gleichbehandlung wird darüber hinaus in Einsatz- und Führungslehre besprochen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich überrascht war und auch beeindruckt war von dem, was mir Florian Abenset von der Polizei Hamburg, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zugeschickt hat. Natürlich ist es jetzt nicht unbefangen, weil es ist die Polizei Hamburg. Allein, dass er den Begriff Racial Profiling in die Hand genommen hat und das so ausgedrückt hat, fand ich sehr gut. Kann mir gut vorstellen, dass sie sich bemühen, aber du kannst halt nicht jede Person kontrollieren, die in der Polizei arbeitet. Und ja, da hast du ja tatsächlich, ich habe jetzt so das offizielle Statement von der Pressestelle, du hast ja investigativ richtige PolizistInnen.
Watch me, Deutsche Welle, there's more to come. Also, ich glaube, ich mache es so, ich spiele einfach nur eine Sprachnachricht ab, weil es ist, zeigt auch ganz gut, wie es aufgegangen ist. Also, ich habe mit mehreren Polizisten gesprochen, einem Ex-Polizisten in Baden-Württemberg, einem Polizisten in Berlin und dann habe ich noch aus Bremen eine Geschichte und der Polizist aus Baden-Württemberg wiederum widerspricht ein bisschen dem, was die Polizei Hamburg eigentlich gesagt hat. Er sagt nämlich, dass Institutionen wie die Polizei bei Rassismus sehr widerstandsfähig sind. Und sie machen zwar gerne nach außen hin so auf Bereitschaft, sich zu verbessern, aber nach innen hin hat das relativ wenig mit Reflexion und auch mit Selbstkritik zu tun. Also es ist eher so auferlegt, man müsste das jetzt machen und man führt dann so fürs Protokoll, führt man dann so Kurse ein, aber eigentlich befasst sich keiner so wirklich damit. Es gibt zum Beispiel ein Fach, das nennt sich irgendwie so Berufsethik oder sowas. Und das hatte er zumindest, hat das so aufgefasst, dass er und der Großteil seines Kurses das eher so als unnötiges Pflichtfach irgendwie betrachtet haben. Da muss man halt hingehen, aber man hat eigentlich keinen Bock drauf. Und er hat auch festgestellt, dass besonders in den letzten Jahren, besonders seit 2015, eine zunehmende Militarisierung und Ausweitung an Überwachungsrechten bei der Polizei stattfindet. Und das ist halt gerade gegen Schwarze und BPOC.
Aber die haben mir ja auch einige Leute gesagt in der Polizei, das fand ich ziemlich sehr krass, die meinten so, man wird halt zum Rassisten oder zur Rassistin in der Polizei und das fand ich heftig.
Und er hat auch zum Beispiel gesagt, also er selber als Polizist hat selber zugegeben, dass Racial Profiling sehr, sehr verbreitet ist, aber es quasi eine Art Kodex gibt bei der Polizei, dass sie sich dessen bewusst sind, aber das halt als Berufserfahrung tarnen sozusagen. Und es deckt sich ja genau mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass du eigentlich kein Argument dagegen hast, weil wenn die Polizei sagt, es ist Berufserfahrung, man weiß, was man machen will, ja, dann kann man nicht so viel dagegen tun. Statistiken beweisen das ja, dass es das eigentlich nicht gibt. Und was auch noch sehr spannend war, was er berichtet hatte, war, dass wenn man als Polizist andere Kollegen kritisieren möchte, gerade in Bezug auf rassistisches Verhalten, dass man dann als Verräter dargestellt wird und es innerhalb des Polizeikorps, ich weiß nicht genau, wie das heißt, sehr viele Möglichkeiten gibt, einen so zu isolieren und du wirst dann quasi gemobbt. Und die Führungsebene, zumindest aus seinen Erfahrungen her, ja, die will gar nicht anerkennen, dass die Polizei rassistisch ist, weil es wäre ja so ein Knock an dem Ruf der Polizei, wenn man das auch zugeben würde und damit kritisch umgeht. Klar. Und dann habe ich noch eine sehr spannende Sprachnachricht aus einem anderen Bundesland zugespielt bekommen.
Trauen wir uns das?
Ja, wir machen das, aber wir lassen das nachsprechen.
Okay.
Ja, ich bin ja eh so richtig ausländerfeindlich, also bei der Polizei. Ich kann jetzt auf zwei verschiedene Weisen antworten. Entweder ich gebe dir meine tatsächliche Meinung dazu oder ich gebe dir halt das, was die Polizei jetzt hören möchte. Also ist gut, dass das jetzt alles anonym bleibt. Aber ehrlich gesagt ist es so, wenn da jetzt vier Weiße und ein Schwarzer stehen, dann kontrolliert man eher den Schwarzen. Das hört sich jetzt blöd an, weil das sind schon ganz klar Vorurteile. Und wir werden zwar geschult, diese Vorurteile nicht zu haben, aber die entwickeln sich automatisch im Dienst, weil man immer wieder Probleme mit Ausländern hat und oder diese schneller kriminell werden. Und ja, bei uns zumindest ist das so.
Sie hat es ja eigentlich gerade bewiesen.
Aber sie ist ja der lebende Beweis.
Ja, und Leute denken, sie sind paranoid, sie bilden sich ein. Und ich glaube, mehr muss auch gar nicht mehr gesagt werden, dass Polizistinnen und Polizisten denken, das sei normal, das ist einfach unglaublich, es macht mich so traurig und betroffen. Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, warum, die denken wirklich, sie hätten was falsch gemacht, die mit einem, also die leben lange, ja, ich auch, ich habe, und Marcel genauso, aber ich kenne auch so viele Leute halt, die einfach so ein unangenehmes Gefühl haben bei der Polizei, weil du spürst ja diese Energien, du merkst diese Blicke, du merkst, das, was sie jetzt gesagt hat, sagt sie dir vielleicht nicht, aber du merkst es in der Art und Weise, wie sie dich behandelt.
Ja.
Und das ist etwas, was ein sehr großes Problem ist, Polizeigewalt und rassistische Diskriminierung, auch von Behörden und von Staatsgewalt, ist etwas, was uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und auch in Europa beschäftigt. Und das ist nicht nur ein Problem von den Vereinigten Staaten. Beschäftigt euch mehr damit, informiert euch dazu. Wir empfehlen euch den Podcast von über Uri Giallo vom Westdeutschen Rundfunk und dann könnt ihr seine Geschichte hören. Außerdem haben wir noch andere Empfehlungen, die ihr euch reinziehen könnt. Die werden wir in die Notes rein. Wir werden euch in die Notes nochmal andere im Denkimpulse geben. Danke, danke, danke. Genau, danke, dass ihr...
Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, unterstützt uns, wenn ihr uns unterstützen mit könnt.
Und zum Schluss gibt es noch viele Geschichten, die es nicht geschafft haben, die wir nicht mitdiskutieren konnten, kleine und große Geschichten, die wir euch aber nicht vorenthalten wollten, denn ganz wichtig ist, wenn euch sowas passiert, wir sind nicht allein, wir sind zusammen und hört diese Geschichten. Danke vielmals und...
Maurice Meindl hier, Kraftsport Maurice Meindl. Ich bin 28 Jahre alt, lebe in der Nähe von Bonn, bin Lehrer oder bin Referendar, gerade Lehrer in Ausbildung und arbeite noch als Fitnessinstructor nebenher. Bin Black, POC, Black German, Afro-German. Mama kommt aus Mauritius, Papa ist Deutscher und ja, Racial Profiling is the story of our lives. Ganz bekannte Narrative, die mir und vielen POCs hier in Deutschland natürlich widerfahren ist, aber auch mir, ist, dass wir im Zug angehalten worden sind. Ich bin von Koblenz wieder nach Bonn gefahren. Zug ist noch nicht abgefahren, Polizei kam rein und hat mich und einen anderen, ja, ausländisch aussehenden oder einen anderen Typ in meinem Alter mit Migrationshintergrund natürlich nach den Ausweisen gefragt, weil ich habe gefragt, warum, ja, wir suchen hier jemanden, Beschreibung könnte auf sie zutreffen. Damals war mir das natürlich noch nicht so klar, das war vor 3 Jahren. Na klar, ne, super. Damals war das nicht klar, jetzt weiß ich ja ganz genau, warum das ist, ne. Schwarzkopf muss ja, kann ja, dann kann, könnte ja er sein.
Mein Name ist Ayman Abdulaziz Said, ich bin 32 Jahre alt, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und natürlich habe auch ich als Mann mit schwarzer Haut schon die ein oder andere negative Erfahrung mit der Polizei machen müssen. Ganz konkret fällt mir jetzt eine Geschichte ein aus meiner Uni-Zeit, beziehungsweise ich war auf der Deutschen Journalistenschule in München und wir sind zusammen mit der gesamten Klasse aufs Oktoberfest gefahren und sollten dort eine Reportage aufnehmen, eine Übungsreportage. Und am Haupteingang zur Theresienwiese sind wir eben mit 15 Leuten, 15 waren in einer Klasse, sind wir da rein und alle 14 weißen Mitschüler von mir konnten problemlos das Gelände betreten. Ich wurde sofort gespottet von 2 Polizisten, meine kompletten Sachen wurden durchsucht, meine Tasche, mein Rucksack, meine Jacke, meine Hose. Und als ich sie dann gefragt habe, warum nur ich und nicht meine weißen Mitschüler, meinten sie, ja, die hätten ja keine Taschen und ihr könnt es euch vorstellen. Natürlich hatten auch meine 14 Mitschüler und Mitschülerinnen alle eine Tasche dabei. Die waren dann auch sehr empört und ja, überrascht. Das hätten sie ja noch nie erlebt. Und ja, für viele war es, glaube ich, das erste Mal, dass sie live dabei waren, wie die Polizei Racial Profiling betreibt. War kein schönes Erlebnis.
Geschichten mit der Polizei? Mann, da gibt es unzählige. Aber an eine kann ich mich auf jeden Fall immer noch sehr gut erinnern. Ich kam aus dem Studio und war mit einem Kollegen und seiner Schwester im Auto. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Und nach 5 Minuten Fahrt sehen wir einfach hinter uns die Polizei und sehen, dass wir halt zur Seite gewunken werden. Klar, wurden rausgefischt auf jeden Fall. Und wir denken uns nichts dabei und halten dann halt rechts an. Die Polizisten steigen aus dem Auto und kommen dann zu uns. Ganz normal, Ausweiskontrolle und das, was man halt so kennt. Und ich frage dann halt nach, warum wurden wir denn jetzt gerade rausgefischt? Warum gerade wir jetzt? Und dann sagte eine Polizist, der andere hat mich ignoriert. Einer hat mich ignoriert, aber der andere sagte, ja, weil sie auf dem Auto hinten eine Jamaika-Flagge haben. Und er hat mir probiert zu erklären, dass er mit der Jamaika-Flagge das Kiffen assoziiert und diesbezüglich schauen möchte oder schauen wollte, ob der Fahrer bekifft ist. Das war seine Antwort darauf.
Also es war damals so 8 bis 10 Jahre her, da haben wir in Berg am Laim gewohnt in München, eine Station nach Innsbrucker Ring. Und das war regelmäßig so, dass der Vater meiner Tochter nach seiner Abendschicht ein bis zwei Stunden später nach Hause kam, weil die Polizei ihn entweder direkt schon in Schwabing oder eben dann sogar am Innsbrucker Ring rausgezogen hat, um ihn komplett zu kontrollieren. Er trug halt lange Haare, hatte die meistens so zum Afro aufgekämmt. Und der wurde dann ausgiebig untersucht, Mütze ab, Haare durchsucht, Jacke aus, Schuhe aus, an der U-Bahn-Station.
Die erste Erfahrung, über die ich sprechen möchte, hat sich zugetragen, als ich etwa 12 Jahre alt gewesen bin. Ich bin damals mit meinem Vater am Bahnhof in Frankfurt gewesen und wir haben auf meinen Onkel gewartet, der uns abholen wollte. Genau, und dann standen wir da eben gut 10 Minuten rum und dann kamen zwei Polizisten. Die erste Frage, die sie meinem Vater gestellt haben, war eben, ob er denn Deutsch spricht. Und beziehungsweise sie haben uns beide gefragt und ja, wir haben halt beide Deutsch gesprochen. Genau, und daraufhin wollten wir unsere Ausweise sehen, ohne sämtliche Anhaltspunkte.
Mein Name ist Tarek. Ich bin letztes Jahr für einen Vortrag in Passau gewesen und wurde dort von der Polizei im Zug kontrolliert, also ich bin Opfer von Racial Profiling geworden. Es war in dem Zug noch eine andere nicht weiße Person, die männlich war, die auch nach dem Ausweis gefragt wurde. Ansonsten war der Zug krass voll, aber niemand anderes wurde kontrolliert. Das heißt, ich habe ziemlich schnell geschnallt, um was es hier gerade geht, nämlich um Racial Profiling. Ich hatte an dem Tag ziemlich schlechte Laune, weil wer einmal als schwarzer Typ in Passau war, weiß, wovon ich rede und habe mir echt gedacht, nicht auch noch ihr.
Mein Name ist Tori, ich bin 28, lebe in Wien, arbeite hier als Journalist und meine ersten Erfahrungen mit Polizeigewalt bzw. mit der Dämonisierung schwarzer Männer waren eigentlich schon lange, bevor ich selbst jemals in Konflikt mit der Polizei gekommen wäre, nämlich mit meinem Vater. Also einige der einprägsamsten Erinnerungen meiner Kindheit haben auf jeden Fall sich mit der Polizei abgespielt, teilweise extrem gewalttätig, extrem entwürdigend und ich glaube, dass ich daraus relativ früh schon begonnen habe, mir irgendwelche Mechanismen anzutrainieren, um selbst möglichst selten oder so gut wie nie in solche Situationen zu kommen. Allen voran die Art und Weise, wie man sich gibt und wie man mit weißen Leuten spricht. Ich habe erst relativ spät im Leben realisiert, wie sehr man sich da teilweise tatsächlich verstellt und mit was für einer lächerlich hohen Stimme man da spricht, um möglichst ungefährlich wahrgenommen zu werden. Und das ist was, was ich mir bis heute versuche abzutrainieren. Und wenn es einen nicht selbst erwischt, erwischt es Leute aus dem Umfeld, die eigene Familie, den eigenen Bruder, den eigenen Vater. Ist auf jeden Fall ein omnipräsentes Thema im Leben eines schwarzen Mannes. Gonna kiss a man, gonna kiss a man.